Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Roman Tristram Shandy von Laurence Sterne. Heute den 15. von 23 Abschnitten. Wir sind am Anfang des 6. Buches angelangt, nachdem zuletzt erzählt wurde, wie der kleine, 5 Jahre alte Tristram durch eine Unachtsamkeit der Kindsmagd Susanna von einem herabfallenden Schiebefenster beschnitten wurde. Susanna und Dr. Slop, jener Arzt, der Tristram schon bei der Geburt mit der Geburtszange die Nase eingedrückt hatte, kümmern sich um das Kind. Unterdessen sind Tristrams Vater Walter Shandy und sein Onkel Toby mit der Frage beschäftigt, welche Erziehung dem kleinen Tristram zuteil werden soll. Hören Sie wieder Werner Fink.
6. Buch, 1. Kapitel. Wir wollen uns keine 2 Minuten aufhalten, mein liebster Freund. Nur einmal lassen Sie uns, da wir diese 5 Bände durchgebracht haben, nach der Gegend zurückschauen, wo wir durchgekommen sind. Was für eine Wildnis und was für ein Glück, dass wir uns nicht darin verloren haben. Hätten Sie wohl geglaubt, mein Herr, dass in der Welt eine solche Menge Esel anzutreffen sei? Sag an, guter Schäfer, wem gehören alle diese Esel? 2. und 3. Kapitel. Als der warme Umschlag fertig hatte sich unzeitigerweise ein Gewissensskrupel in Susannens Gewissen erhoben, ob sie das Licht halten könnte, wenn Dr. Slop ihn auflegte. Slop hatte keinen lindernden Balsam in Susannens Wunde gegossen und da war ein Zank unter ihnen entstanden. »Oho«, sagte Slop und warf einen ungeziemend freien Blick in Susannens Gesicht, als sie den Dienst ablehnen wollte. »Wenn sie so will, Mamsell, so glaub ich, kenne ich sie.« »Kennen mich, Herr«, rief Susanne mit einem verächtlichen Blicke und einem Wurf mit dem Kopfe, die ganz deutlich nicht sowohl auf seine Profession als auf den Doktor selbst gerichtet waren. »Sie mich kennen«, rief Susanne nochmals. Dr. Slop legte den Finger und Daumen an die Nasenlöcher. Susannes Ärger stand auf dem Punkte, loszubrechen. »Es ist falsch«, sagte Susanne. »Komm, komm, Jungfer züchtig«, sagte Slop, nicht wenig stolz darauf, dass er seinen letzten Stoß so gut angebracht hat. »Wenn sie's Licht halten und zusehen will, dann kann sie's ja halten und die Augen zutun.« »Das sind ihre katholischen Spitzen«, rief Susanne. »Je nun, es gibt Leute, die gar keine Spitzen kennen, Jüngferchen. Wenn der Herr doch recht zusehe, bevor er anfängt zu sticheln.« Und dabei zog sie ihren Hemdärmel über den Ellbogen herunter. Es war fast unmöglich, dass sich 2 Personen bei einem chirurgischen Falle mit herzlicherem Widerwillen hätten Hilfe leisten können. Slop packte den Umschlag an, Susanne packte den Leuchter an. »Das Licht näher hierher«, sagte Dr. Slop. Susanna, die das »Ich mag nicht hinsehen« spielte, machte ein Feuerwerk aus Slops Perücke, welche ziemlich buschig und durch fettig und also fast eher ausgebrannt als völlig angezündet war. »Du unverschämte Dirne«, schrie Dr. Slop. »Denn ist der Jezorn nicht eine wilde Bestie?« »Du unverschämte Dirne«, schrie Slop und richtete sich in die Höhe mit dem Umschlag in der Hand. »Ich habe noch keinen Menschen um seine Nase gebracht«, sagte Susanna. »Was Sie dagegen nicht von sich sagen können.« »So«, rief Slop und warf ihr den Umschlag ins Gesicht. »Jawohl«, schrie Susanna und erwiderte das Kompliment mit dem, was noch im Tiegel übrig geblieben war. 4. Kapitel. Dr. Slop und Susanna sangen im Wohnzimmer diesen Wettgesang gegeneinander. Als er geendigt und nun einmal der warme Umschlag verunglückt war, begaben sie sich nach der Küche, um eine Bähung für mich zu bereiten, und derweil das geschah, fasste mein Vater den Entschluss, welchen Sie nun hören werden. 5. Kapitel. Es ist hohe Zeit, sagte mein Vater, indem er sich zugleich an meinen Onkel Toby und Herrn Yorick wendete, dass man den Knaben unter den Weiberhänden wegnimmt und ihn einem eigenen Hofmeister in die Hände gibt. Marcus Antonius nahm auf einmal 14 Hofmeister an, seinen Sohn Commodus zu erziehen. Und in 6 Wochen gab er 5 davon den Abschied. Ich weiß recht gut, fuhr mein Vater fort, dass Commodus Mutter zu der Zeit, als sie mit ihm schwanger ward, in einen Fechter verliebt war, woraus sich eine Menge von den Grausamkeiten erklären lassen, die er beging, als er Kaiser ward. Aber ich bin doch noch immer der Meinung, dass diese 5, welche Antonius verabschiedete, dem Gemüte des Commodus in der kurzen Zeit mehr Schaden taten, als die übrigen 9 in ihrem ganzen Leben gut zu machen vermochten. Das ist recht vernünftig, sagte mein Onkel Tobi bei sich selbst. Es gibt, fuhr mein Vater fort, einen gewissen Anstand und eine gewisse Bewegung des Körpers und aller seiner Glieder, sowohl im Handeln als im Reden, welche von der inneren Güte eines Menschen zeugen. Dieser Gründe wegen, fuhr mein Vater fort, muss der Hofmeister, den ich erwählen werde, so wenig lispeln als laut reden oder störrisch oder närrisch aussehen. Er soll weder geschwind gehen noch langsam, weder die Arme verschränken, denn das ist Faulheit, noch solche baumeln lassen, denn das ist tölpisch, noch die Hände in den Taschen verstecken, denn das ist abgeschmackt. Er soll sich die Nägel nicht beißen, noch Schleim aufwürgen, nicht spucken oder ausrotzen oder, wenn er in Gesellschaft ist, mit jemand sprechen, wenn er Wasser lässt. Ich will ihn, fuhr mein Vater fort, freundlich haben. Und warum nicht auch freimütig und großmütig und mildtätig und herzhaft, schrie mein Onkel Tobi. Das soll er, mein lieber Tobi, versetzte mein Vater. Gut, Bruder Walter, antwortete mein Onkel Tobi, der seine Pfeife niederlegte, um meines Vaters Hand zu fassen. Ich bitte dich ergebenst, dass ich dir den Sohn des armen Löffewee empfehlen darf. Eine Freudenträne blitzte in Onkel Tobis Auge und eine andere im Auge des Korporals, als der Vorschlag getan ward. Sie werden schon sehen, warum, wenn Sie Lefebvres Geschichte lesen. Ich kann mich nicht besinnen, was es war, das mich verhinderte, Sie dem Korporal in seinen eigenen Worten erzählen zu lassen. Die Gelegenheit ist vorbei. Ich muss sie nun wohl in meinen eigenen erzählen. 6. Kapitel. Löffewees Geschichte. Es war zur Sommerzeit des Jahres, in welchem Dendermonde von den Alliierten eingenommen wurde, also ungefähr 7 Jahre, ehe mein Vater aufs Land zog, als mein Onkel Tobi eines Abends sein Essen nahm und Trim hinter ihm an einem kleinen Schenktische saß. Ich sage saß, denn wegen des Korporals lahmem Knie, welches ihn zuweilen gar sehr schmerzte, wollte mein Onkel Tobi, wenn er mittags oder abends allein aß, dem Korporal niemals erlauben, dass er stünde. Auf diese Weise saß er eines Abends bei seinem Essen, als der Wirt der kleinen Herberge im Dorf in das Esszimmer trat, eine leere Flasche in der Hand hatte und um ein paar Gläser Sekt bat. Das ist für einen armen Herrn, ich glaube von der Armee, sagte der Wirt, der vor 4 Tagen in meinem Hause krank wurde und seit der Zeit nicht vom Bett gekommen ist. Ich glaube, das würde ihn stärken. Wenn ich den Sekt nicht durch Bitten und Borgen kriegen könnte, fügte der Wirt hinzu, ich glaube, ich könnte ihn für den armen Herrn stehlen, denn er ist sehr krank. Ich hoffe zu Gott, dass er wieder besser wird, fuhr er fort. Wir sind alle für ihn besorgt. Er ist ein gutherziger Mann, dafür will ich Bürge sein, rief mein Onkel Tobi. Und er soll ein paar Bouteillen nebst meinem Gruß mitnehmen, wenn sie ihm gut tun. Ich glaube wohl, sagte mein Onkel Tobi, als der Wirt die Türe hinter sich zumachte, dass es ein gutherziger Mann ist, Trim. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich muss auch eine hohe Meinung von seinem Gaste haben. Er muss mehr als etwas Gewöhnliches an sich haben, dass er sich in so kurzer Zeit eine so große Liebe bei seinem Wirte erworben hat. Geh ihm nach, sagte mein Onkel Tobi, geh er, Trim, und frage, ob der Wirt seinen Namen weiß. Ich habe ihn wahrhaftig rein vergessen, sagte der Wirt, der wieder mit dem Korporal ins Zimmer trat, aber ich kann ja seinen Sohn danach fragen. Hat er also einen Sohn bei sich, sagte mein Onkel Tobi, Ein Bübchen von ungefähr 11 bis 12 Jahren, aber die arme Seele tut Nacht und Tag nichts anderes, als um seinen Vater sich zu grämen und weinen. Er ist die letzten 2 Tage nicht von seinem Bette weggekommen. Mein Onkel Tobi legte Messer und Gabel nieder und schob den Teller von sich weg, als ihm der Wirt diese Nachricht gab. Trim, sagte mein Onkel Tobi, nachdem er seine Pfeife angezündet und ungefähr ein Dutzend Züge getan hatte. Korporal, sagte mein Onkel Tobi, der Korporal machte seinen Bückling. Trim, sagte mein Onkel Tobi, ich wünschte, ich hätte nicht so viel von der Sache erfahren, setzte mein Onkel Tobi hinzu, oder dass ich mehr davon erfahren hätte. Wie sollen wir es denn anfangen? Euer Gnaden überlassen das mir, sagte der Korporal. Ich will meinen Hut nehmen und Stock und nach dem Haus gehen und rekognozieren und sehen, was zu tun ist, und will euer Gnaden in einer Stunde vollen Rapport bringen. Er soll hingehen, Trim, sagte mein Onkel Tobi. Und hier hat er einen halben Gulden, den kann er mit seinem Bedienten vertrinken. Ich will schon alles aus ihm herausbringen, sagte der Korporal, als er die Tür zumachte. 7. Kapitel. Lefebvres Geschichte fortgesetzt. Erst als mein Onkel Tobi die Asche seiner dritten Pfeife ausgeklopft hatte, kam der Korporal aus dem Wirtshaus zurück und brachte ihm folgende Nachricht. Ich zweifelte anfangs dran, sagte der Korporal, dass ich euer Gnaden die geringste Nachricht von dem armen kranken Leutnant überbringen würde. So ist er also Offizier? Sagte mein Onkel Tobi. Das ist er, sagte der Korporal. Und unter welchem Regiment? Sagte mein Onkel Tobi. Euer Gnaden werden's hören, erwiderte der Korporal. Alles in ebener Linie, wie ich's erfahren. Gut, Trim, dann will ich noch eine Pfeife stopfen, sagte mein Onkel Tobi, und ihm nicht ins Wort fallen, bis er fertig ist. Ich verzweifelte anfangs daran, sagte der Korporal, dass ich euer Gnaden die geringste Nachricht von dem armen Leutnant und seinem Sohn würde überbringen können, denn wie ich fragte, wo sein Bedienter wäre, antworteten sie mir mit euer Gnaden Wohlnehmen, dass er keinen Bedienten bei sich hätte, dass er mit Mietpferden nach dem Wirtshaus gekommen wäre. Aber leider, der arme Herr wird wohl nicht weiterreisen, sagte die Wirtin zu mir, denn ich habe die ganze Nacht über in der Wand die Totenuhr picken hören, und wenn er stirbt, dann stirbt der arme Bursche, sein Sohn, gewiss auch, denn ihm bricht jetzt schon schier das Herz. Als ich das hörte, kam der junge Mensch in die Küche, um die dünne Scheibe geröstetes Brot zu bestellen, wovon der Wirt sagte, aber ich will's meinem Vater selbst zurechtmachen, sagte der junge Mensch. Oh, sagte ich, junger Herr, lassen Sie mich Ihnen die Mühe abnehmen, und holte eine Gabel und bot ihm einen Stuhl an, dass er sich unter der Weile beim Feuer niedersetzen sollte. Ich glaube, Herr, sagte er ganz bescheidentlich zu mir, ich kann's ihm am besten machen. Oh, sagte ich, sicherlich, seiner Gnaden wird die Röstscheibe darum nicht schlimmer schmecken, wenn es ein alter Soldat geröstet hat. Der junge Mensch kriegte mich bei der Hand und fing gleich bitterlich an zu weinen. Der arme Kleine, sagte mein Onkel Tobi. Als ich ihm die Röstscheibe gab, fuhr der Korporal fort, dachte ich, es wäre wohl besser, dass ich ihm sagte, dass ich des Herrn Hauptmann Schendi Bedienter wäre und dass euer Gnaden doch ganz um seinen Vater bekümmert wären und dass, was euer Gnaden nur im Hause oder Keller hätten, meinen Beutel hätte er wohl auch nennen können, Trim, sagte mein Onkel Tobi. Stünde herzlich gerne zu seinen Diensten. Als der Leutnant seine Röstscheibe genossen und ein Glas Sekt genommen hatte, fühlte er sich ein bisschen besser und schickte herunter in die Küche und ließ mir sagen, in 10 Minuten soll's ihm lieb sein, wenn ich zu ihm heraufkommen wollte. Als ich die 10 Minuten hatte vorbeistreichen lassen, fand ich ihn in seinem Bette liegen. Er sprach mir nicht eher zu, bis ich ganz dicht an sein Bett gekommen war. Wenn er des Herrn Hauptmann Schendi Bedienter ist, so sei er so gut und sag er seinem Herrn meinen und meines Sohnes ergebensten Dank für die Gütigkeit, die er mir erwiesen, wenn er bei dem Lewenschen Regimente gestanden hat. Ich sagte ihm, dass euer Gnaden dabei gestanden hätten. Wohl, sagte er, so hab ich 3 Feldzüge in Flandern mit ihm gemacht und erinnere mich seiner, aber mich wird er wohl gar nicht kennen, da ich nicht die Ehre gehabt, einen Umgang mit ihm zu haben. Aber sag er ihm doch, dass der Mann, dem sein gutes Herz die Verbindlichkeit aufgelegt hat, ein gewisser Lefebvre, Leutnant beim augiesischen Regiment ist. Doch er kennt mich nicht. Er kennt mich nicht, sagt er zum zweiten Male mit Nachdenken. Vielleicht hat er aber von meiner Historie gehört, setzt er hinzu. Sei er so gut und sage dem Herrn Hauptmann, ich wäre der Fähnrich, dem so unglücklicherweise die Frau im Arme durch eine Flintenkugel erschossen worden, als sie bei ihm im Zelte lag. Ich erinnere mich mit euer Gnaden Erlaubnis, sagte ich, der Geschichte noch ganz wohl. Tut er, sagte er und trocknete sich die Augen mit dem Schnupftuche, dann ist es kein Wunder, wenn ich sie nicht vergessen kann. Ich wünschte, sagte mein Onkel Toby mit einem tiefen Seufzer, ich wünschte, Trim, dass ich erst schliefe. Euer Gnaden, versetzte der Korporal, nehmen Sie sich's nicht zu sehr zu Herzen. Soll ich euer Gnaden ein Glas Sekt zur Pfeife einschenken? Tu er das, Trim, sagte mein Onkel Toby. Aber lieber Gott, sagte der Korporal, der Leutnant hat seinen letzten Marsch getan. Was soll dann aus seinem Sohne werden, rief mein Onkel. 8. Kapitel. Er hat doch nicht so recht nach meinem Sinne gemacht, sagte mein Onkel Toby zu Korporal Trim. Und ich will's ihm sagen, Trim, worin? Erstlich hätte er ihm meinen Beutel anbieten sollen. Euer Gnaden wissen ja, sagte der Korporal, ich hatte keine Order. Wohl wahr, sagte mein Onkel Toby, er tat ganz recht, Trim, als ein Soldat. Aber als er ihm alles anbot, was in meinem Hause wäre, hätte ihm auch mein Haus anbieten sollen. Ein kranker Kamerad von Offizier sollte das beste Quartier haben, Trim, wenn wir ihn bei uns hätten in 14 Tagen oder 3 Wochen, setzte mein Onkel Toby lächelnd hinzu, könnte er wieder marschieren. Marschieren wird er nun wohl mit euer Gnaden wohlnehmen in dieser Welt nicht wieder, sagte der Korporal. Er soll marschieren, sagte mein Onkel. Verzeihen, euer Gnaden, sagte der Korporal. Er wird keinen anderen Marsch mehr tun als zum Grabe. Er soll marschieren, rief mein Onkel Toby. Er kann's nicht durchhalten, sagte der Korporal. So soll er unterstützt werden, sagte mein Onkel. Er wird doch zuletzt niedersinken, sagte der Korporal. Er soll nicht niedersinken, sagte mein Onkel Toby, ganz entschlossen. Du lieber Himmel, sagte Trim, der auf seinen 5 Sinnen beharrte, der arme Mann wird doch sterben. Er soll aber, hol mich der Teufel, er soll nicht sterben, schrie mein Onkel Toby. Der anklagende Geist, welcher mit dem Schwur zur Kanzlei des Himmels flog, errötete, als er ihn abgab, und der protokollierende Engel, da er ihn eintrug, ließ eine Zähre auf den Fluch niederfallen und tilgte ihn rein aus dem Register. 9. Kapitel. Mein Onkel Toby ging zu seinem Schreibpulte, steckte seine Geldbörse in seine Beinkleidertasche und nachdem er dem Korporal befohlen hatte, des Morgens früh einen Doktor zu holen, ging er zu Bett und schlief ein. 10. Kapitel. Lefebvres Geschichte Beschluss. Des folgenden Morgens schien für jedermann im Dorfe die Sonne hell und heiter, nur nicht für Lefebvre und seinen betrübten Sohn. Auf seinen Augenlidern lag die schwere Hand des Todes, als mein Onkel Toby, der eine Stunde vor seiner gewohnten Zeit aufgestanden war, in des Leutnants Kammer trat und ohne Vorrede oder Entschuldigung sich auf den Stuhl am Bett setzte und mit Hintansetzung aller Moden die Gardinen aufzog, auf die Art, wie es sein alter Freund und Kamerad getan haben würden, und ihn fragte, wie er sich befände. »Sie sollen gleich mit mir nach meinem Hause gehen, Le Fevé«, sagte mein Onkel Tobby, »und wir wollen einen Doktor rufen, der soll sehen, wie die Sachen stehen, und dann wollen wir einen Apotheker kommen lassen, und der Korporal soll ihre pflegen, und ich will ihn aufwarten, Le Fevé.« Es war eine Offenherzigkeit in meinem Onkel Tobby, welche einen mit seiner Seele bekannt machte, dergestalt, dass der Sohn schon sich an seine Knie gedrängt. Die Lebensgeister des Le Fevé, welche schon langsamer flossen, stellten sich noch einmal wieder her. Er sah meinem Onkel Tobby ins Angesicht, dann warf er einen Blick auf seinen Sohn, und dieses Band, so fein es war, ward nie zerrissen. Gleich darauf sank die Natur wieder zurück, der Nebel stellte sich an seinem Platze wieder ein, der Puls flatterte, stand still, ging wieder, ging hoch, stockte abermals, kroch, verschwand. Soll ich noch mehr sagen? Nein. 11. Kapitel. Ich bin so voller Ungeduld, wieder an meine eigene Geschichte zu kommen, dass alles, was von derjenigen des jungen Le Fevé noch übrig ist, das heißt bis zu der Zeit, da ihn mein Onkel Tobby zu meinem Hofmeister empfahl, im nächsten Kapitel mit kurzen Worten erzählt werden soll. Alles, was hinzugefügt werden muss, ist Folgendes: dass mein Onkel mit dem jungen Le Fevé an der Hand den armen Leutnant zu seinem Grabe begleiteten, dass der Gouverneur von Dendermonde dem Leichenbegängnis alle militärische Ehre erwies, und Jörg, um sich nicht zuvortun zu lassen, erwies ihm alle kirchliche, denn er begrub ihn aufs hohe Chor. 12. Kapitel. Als mein Onkel alles versilbert und alle Rechnungen zwischen dem Regimentsquartiermeister und Le Fevé und zwischen Le Fevé und allen Menschen berichtigt hatte, behielt mein Onkel Tobby nichts weiter in Händen als eine alte Regimentsuniform und einen Degen. Dass also mein Onkel Tobby wenig oder gar keinen Widerspruch gegen den Antritt der Erbschaft von der Welt erfuhr. Die Uniform gab er dem Korporal. Trage er sie, Trim, sagte mein Onkel Tobby, so lange als sie nur halten will, dem armen Leutnant zum Andenken. Und diesen, sagte mein Onkel Tobby, indem er den Degen in die Hand nahm und ihn bei den Worten aus der Scheide zog, und diesen, mein Junge, heb ich für dich auf. Es ist alles, fuhr mein Onkel Tobby fort und hing ihn an einen Haken und wies mit der Hand darauf, es ist alles, was Gott dir beschert hat, wenn er dir aber dabei ein Herz gegeben hat, dich damit durch die Welt zu schlagen, und du tust es als ein Mann, dann ist es schon genug für uns. Sobald mein Onkel Tobby einigen Grund mit ihm gelegt und ihn gelehrt hatte, ein rechtwinkliges Viereck in einen Zirkel bringen, sandte er ihn in eine höhere Internatsschule, wo selbst er, außer in den Pfingst- und Weihnachtsferien, zu welchen Zeiten der Korporal ihn allemal nach Hause holte, bis gegen den Frühling im Jahre 17 verblieb. Damals aber entzündete die Nachricht, dass der Kaiser seine Armee nach Ungarn gegen die Türken marschieren ließe, einen Funken in seiner Brust, dass er, ohne Urlaub zu bitten, sein Griechisch und Latein dahinten ließ, sich vor meinem Onkel Tobby auf die Knie warf, um seines Vaters Degen bat und um meines Onkels Tobby Einwilligung dazu, dass er hinziehen und sein Glück unter Eugenius versuchen dürfte. Zweimal vergaß mein Onkel Tobby seine Wunde und rief aus, Le Fevé, ich will mit dir ziehen, du sollst an meiner Seite fechten. Und zweimal legte er die Hand auf sein Latzbein und ließ betrübt und traurig in den Kopf sinken. Mein Onkel Tobby nahm den Degen von dem Haken, an welchem er seit dem Tode des Leutnants unberührt gehangen hatte, und gab ihm den Korporal, um ihn rein putzen zu lassen. Und nachdem er den Le Fevé bloß 14 Tage aufgehalten hatte, um ihn auszurüsten und einen Platz auf einem Schiffe nach Livorno für ihn zu bedingen, gab er ihm den Degen in die Hand. Wenn du brav bist, Le Fevé, sagte mein Onkel Tobby, dann wird dich dieser nicht im Stich lassen. Das Glück aber, sagt er und bedachte sich ein wenig. Das Glück kann es und sollte es tun, fügte mein Onkel Tobi hinzu, wobei er ihn umarmte. So komm wieder zu mir, Le Fevé, und wir wollen dir eine andere Bahn bereiten. Der größte Schimpf könnte dem jungen Le Fevé das Herz nicht mehr beklemmt haben als meines Onkels Tobi väterliches Wohlwollen. Er reiste von meinem Onkel Tobi weg wie der beste Sohn von dem besten Vater. Beide weinten Tränen, und als ihm mein Onkel Tobi den letzten Abschiedskuss gab, drückte er ihm 60 Louisdor in einem alten Beutel, der seinem Vater gehört hatte und worin seiner Mutter Ring war, in die Hand und wünschte ihm Gottes Segen auf den Weg. 13. Kapitel. Le Fevé langte bei der kaiserlichen Armee noch eben zeitig genug an, um bei der Niederlage der Türken vor Belgrad zu versuchen, von was für Stahl sein Degen gemacht sei. Eine Reihe von unverdienten Widerwärtigkeiten aber hatte ihn von dem Augenblick an verfolgt und war ihm volle 4 Jahre hindurch nicht von den Fersen gewichen. Er hatte sich ihren Faustschlägen mit der äußersten Standhaftigkeit widersetzt, bis ihn endlich zu Marseille eine Krankheit überwältigte. Von da ab gab er meinem Onkel Tobi Nachricht, dass er seine Zeit, seine Dienste, seine Gesundheit, kurz alles, nur nicht seinen Degen verloren hätte und dass er auf die erste Schiffsgelegenheit wartete, um wieder zu ihm zu kommen. Da dieser Brief ihm ungefähr 6 Wochen vor Susannes Unfall zu Händen kam, so ward Le Fevé täglich und stündlich erwartet und schwebte er meinem Onkel Tobi die ganze Zeit über in den Gedanken, da mein Vater ihm und Herrn Jörg beschrieb, was für eine Art von Menschen er zum Hofmeister für mich haben wollte. Da aber anfangs mein Vater meinem Onkel Tobi in Ansehung der Vollkommenheiten ein wenig zu begehrlich schien, enthielt er sich, Le Fevés Namen zu nennen, bis endlich der Charakter durch die Dazwischenkunft des Herrn Jörg unvermutet auf jemand hinauslief, der Mut hätte, großmütig und gutherzig wäre. So rückte ihm solches Le Fevés Bild wieder näher vor die Seele und legte sein Bestes meinem Onkel Tobi so innig ans Herz, dass er augenblicklich vom Stuhle aufstand und seine Pfeife niederlegte, um meines Vaters beide Hände zu fassen. »Ich bitte, Bruder Walter«, sagte mein Onkel Tobi, »lass dir Le Fevés Sohn dazu empfohlen sein. Ich bitte gleichfalls darum«, fügte Jörg hinzu. »Er hat ein gutes Herz«, sagte mein Onkel Tobi, »und ein braves dazu, mit eurer Gnadenerlaubnis«, sagte der Korporal. »Die besten Herzen, Trim, sind immer die brävsten«, versetzte mein Onkel Tobi. »Und die ärgsten alten Memmen, mit eurer Gnaden wohlnehmen, bei unserem Regiment waren allzeit die ärgsten Leutequäler. Da war der Sergeant Combat und der Fähnrich und...« »Also von denen wollen wir«, sagte mein Vater, »ein andermal sprechen.«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 15. von 23 Folgen aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Lawrence Stern. In der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Adam Baudich und Leszek Moszcza. Ein Dreamteam aus Polen mit einem neuen Duo-Album. Die beiden schöpfen aus der Klassik und glänzen mit fein justierten Sounds und Improvisationen. Violine und Klavier kommen mit ihnen aufs Schönste zusammen. Ihr Album Passacaglia ist unser Album der Woche. Wir verabschieden uns von Dieter Reichert, dem Gründer des Birdland Hamburg, der 84-jährig gestorben ist. Und wir stellen mit Tilman Oberbeck einen neuen Programmmacher in der Jazz Hall Hamburg vor. Im Februar kann man sich als Besucher der Jazz Hall auf ein paar internationale Künstler freuen, darunter ein amerikanischer Pianist und Organist, der hier jetzt im Trio zu hören ist. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel.